Aufgrund des heutigen Feiertags möchte ich ausnahmsweise einmal abweichen von meiner Serie durch das Lukas-Evangelium und lade euch ein, mit mir den Epheserbrief aufzuschlagen, und zwar Epheser Kapitel 1. Schlagt gerne Gottes Wort mit mir auf zum Epheserbrief Kapitel 1. Ich lese uns die Verse 15 bis 23. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Und ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in den zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. O Herr Jesus Christus, du auferstandener König, du Herr aller Herren, du Hocherhabener, der du thronst zu Rechten Gottes, wir beten dich an. Und wir bitten dich, du Lebendiger, dass du uns die Gnade schenkst, dass unsere Augen erleuchtet werden, die Augen unseres Herzens, dass wir dich erkennen, und deine Kraft. Herr, segne uns jetzt durch dein Wort. Schenk uns dazu deine Gnade. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Nun, Christen sind solche, die durch Gott viel Gnade empfangen haben, die Gewaltiges erlebt haben. Wir sehen das hier schon in Vers 15. Paulus sagt: Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Hier ist etwas passiert, wofür der Apostel Paulus dankt. Und noch einmal, wie wir es heute Morgen schon gehört haben, er dankt hier nicht den Christen in Ephesus, er dankt Gott. Also Gott hat etwas getan. Was hat er gewirkt? Ja, dass Menschen in Ephesus, dort in dieser Gegend, zum Glauben gekommen sind. Zum wahren Glauben. Ja, und woran erkennt man wahre Christen? An ihrem Glauben an den Herrn Jesus und, Vers 15, an ihrer Liebe zu allen Heiligen. Das ist, was wahre Christen ausmacht. Sie glauben von Herzen, sie vertrauen dem Herrn Jesus Christus, dass er der Sohn Gottes und der Herr ist. Und sie lieben darum alle Heiligen, alle anderen, die auch das glauben. Aber Paulus weiß auch, dass Christen, die glauben an den Herrn Jesus und die auch alle anderen Christen lieben, dass die noch wachsen müssen in ihrem Glauben, dass die noch mehr erkennen müssen. Deswegen sagt er nicht nur, dass er alle Zeit für sie dankt, sondern er sagt dann weiter in Vers 16, für euch zu danken und gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Das betet Paulus für Christen. Man könnte verstehen, wenn er das betet für Ungläubige, möge Gott euch doch diesen Geist der Weisheit und der Erkenntnis seiner selbst schenkt. Aber er betet das hier für Christen. Das heißt, auch alle, die durch Gottes Gnade Gott dem Vater und Jesus Christus erkennen durften, auch sie brauchen diesen Geist der Weisheit. Dass sie diese Offenbarung mehr und mehr verstehen, und zwar in der Kenntnis seiner selbst. Das heißt, Gott mehr und mehr zu erkennen. Das heißt, wenn wir Gott erkennen, indem wir zum Glauben kommen, dann haben wir Gott erkannt. Aber Paulus betet dafür, dass wir ihn mehr erkennen. Und das ist nicht einfach menschlicher Verdienst. Kein Mensch kann in sich selbst einfach wachsen in der Erkenntnis Gottes. Nein, Gott muss seinen Geist geben, den Geist der Weisheit, der Offenbarung, der Erkenntnis seiner selbst. Es ist Gottes Gnade. Mit anderen Worten, auch wir Christen müssen wachsen in der Erkenntnis von Gott und wir müssen lernen, mehr Weisheit zu bekommen. Das heißt, mehr zu verstehen, wie wir so leben können, wie es diesem Gott gefällt und ihn mehr zu erkennen, um ihn mehr zu fürchten, ihn mehr zu verherrlichen. Denn häufig ist es so, dass wir Christen die Dinge, die uns geschenkt wurden, all diese herrlichen Dinge, und er wird hier der Gott der Herrlichkeit, der Vater der Herrlichkeit genannt, all die herrlichen Dinge, die er uns schenkt, seinem Volk, dass wir, obwohl wir sie geschenkt bekommen haben, das noch nicht so klar erkennen und uns noch nicht so sehr darüber freuen, wie wir sollten. Noch nicht so sehr darüber jubeln und noch nicht so sehr darin wandeln. Und obwohl wir so herrlich beschenkt sind, sind unsere Augen häufig noch viel zu trübe, viel zu wenig noch geöffnet, um all diese herrlichen Dinge zu erkennen, die Gott uns geschenkt hat in seiner Gnade. Und darum betet Paulus hier im Beginn des Epheserbriefs, er sagt den Ephesern, wofür er betet, für sie. Er betet das für Christen, überlegt euch das, Vers 18. Er erleuchtet die Augen eures Herzens. Bei euch Christen. Vielleicht bist du ungläubig heute hier. Und dann gilt auch dieses Gebet für dich. Wir beten es für dich, dass Gott dir deine Augen öffnet. Dass du endlich erkennst, dass es einen gewaltigen, großen, herrlichen Gott gibt, der seinen Sohn gesandt hat und du Vergebung all deiner Sünden empfangen kannst und ewiges Leben, denn er ist gnädig und barmherzig. All sein Reichtum, wenn du doch kommst und glaubst und dich zu ihm bekehrst. Aber dieses Gebet hier, wir finden es für Christen. Das heißt, auch unsere Augen müssen erleuchtet werden. Aber achtet darauf, was Paulus sagt, er erleuchtet die Augen eures Herzens. Normalerweise denken wir bei Augen an die Augen im Kopf, ja. Aber Paulus spricht hier von den Augen unseres Herzens, weil es ist eine Sache, diese herrlichen Wahrheiten Gottes theoretisch zu wissen und sich irgendwie Informationen anzusammeln im Gehirn. Es ist aber eine ganz andere Sache, vom Herzen Dinge zu erkennen und sie zu begreifen. Sodass sie dich in deinem tiefsten Inneren, in dem Zentrum deines Seins, deines Denkens, deines Fühlens, deines Wollens, deines Handelns, in der Kernstelle deiner Existenz, in deinem tiefsten Inneren, in deiner Seele, dass da deine Augen geöffnet werden, das zu sehen und zu begreifen. Und ja, die Epheser waren wahre Christen, echten Glauben an den Herrn Jesus Christus und mit echter Liebe zu allen Heiligen. Und dennoch betet Paulus für sie, dass ihre Augen dafür erleuchtet werden. Das heißt, dass sie wirklich wachsen an Erkenntnis und dass das Auswirkungen hat auf ihr gesamtes Leben, weil sie im tiefsten Inneren davon geprägt sind. Also bist du ein wahrer Christ, hast du wahren Glauben an Jesus und wahre Liebe zu allen Heiligen, dennoch musst du wachsen. Ja, aber wachsen worin? Also was betet Paulus jetzt? Welche Dinge sollen sie denn erkennen durch erleuchtete Augen ihres Herzens? Er nennt hier drei Dinge. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr erstens wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, zweitens, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und drittens, und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Ich würde gerne über alle drei Punkte predigen. Aber ich möchte mich auf den dritten konzentrieren. Paulus betet, dass die Christen erleuchtete Augen des Herzens haben, damit sie wissen, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Lass uns darüber nachdenken, was das bedeutet. Und möge es so sein, dass Gott auch dir jetzt tatsächlich und mir die Augen unserer Herzen doch erleuchten möge, dass wir das mehr kennen, mehr begreifen, dass Gott uns diesen Geist der Weisheit, der Offenbarung, der Erkenntnis seiner selbst schenkt. Paulus spricht hier von einer Kraft. Und nicht von irgendeiner Kraft, er spricht hier von seiner Kraft, gemeint ist die Kraft Gottes. Und er spricht nicht bloß von der Kraft Gottes, er redet von der Größe dieser Kraft. Und er redet nicht bloß über die Größe dieser Kraft, er redet von der überragenden Größe dieser Kraft. Also, Gottes Kraft ist groß und sie ist überragend groß. Man könnte auch übersetzen, überschwänglich, unermesslich, überwältigend, übermächtig groß ist diese Kraft. Diese Kraft hat eine Größe, die alles andere übersteigt und alles in den Schatten stellt. Eine Kraft, die höher, die größer ist, als alle anderen Kräfte und Mächte vereint und gebündelt. Diese Kraft ist unbeschreiblich groß. Alle meine Worte reichen nicht aus, um sie zu beschreiben. Sie ist mit nichts zu vergleichen. Paulus spricht von der überragenden Größe der Kraft. Warum ist diese Größe dieser Kraft überragend? Vers 19. Und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Warum ist diese Kraft überragend groß? Weil sie gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke ist. Das heißt, diese Kraft überragt alles an Größe, weil die Kraft, die hier wirkt, im Griechischen die Energie, die hier wirkt, gemäß der Macht seiner Stärke ist. Das heißt, gemäß der Stärke, gemäß der Macht Gottes. Gott ist omnipotent, allmächtig, allgewaltig. Und darum ist diese Kraft auch größer als alles, was du dir jemals vorstellen kannst. Der Apostel spricht also von dem größten Wirkungsvermögen, der größten Stärke und Gewalt, die es gibt, nämlich Gottes alles überragende, allmächtige Kraft. Nun, wo hat Gott denn diese überragende Kraft unter Beweis gestellt? Paulus nennt uns hier ein Beispiel. Das Beispiel. Der Kraftbeweis Gottes schlechthin. Vers 20. Diese Kraft hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in der zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Christus, er litt. Er trug am Kreuz die Strafe für unsere Sünden, für alle, die an ihn glauben. Stellvertretend nahm er den Zorn Gottes auf sich, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben und Vergebung all ihrer Schuld. Aber er starb und er wurde zu Grab gelegt. Und da lag er nun. Kraftlos. Völlig kraftlos. Bewegungslos, leblos, machtlos. Und es schien so, als hätten die Feinde Christi ihn besiegt. Da lag er, ein für alle Mal niedergestreckt. Sie haben über ihn triumphiert. Er liegt in den Toten, bei den Toten. Er erhebt sich nicht mehr. Er ist regungslos und der Tod hält ihn verwahrt. Da gibt es kein Entkommen mehr. Der Tod hat ihn besiegt und alle Feinde. Nun wird er auch noch von Soldaten bewacht. Die Macht des Feindes scheint ihn ganz und gar überwältigt zu haben. Bis ich plötzlich am Sonntagmorgen eine Kraft regt, die unvorstellbar ist, die alles andere in den Schatten stellt. Plötzlich fängt die Erde an zu beben, weil ein mächtiger Engel kommt aus dem Himmel heraus und rollt den Stein beiseite. Aber dieser Engel, der ist schwach im Vergleich zu der Kraft, die da gerade wirkt. Das Grab ist leer. Was ist dort passiert? Nun, Paulus sagt es uns doch hier in diesem Text. Diese alles überragende Größe der Kraft Gottes, die wurde hier wirksam. Die Energie seiner Macht, seiner Stärke wirkte hier an dem toten Christus. Vers 20, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Also Gottes Kraft, seine göttliche, allmächtige Lebensenergie durchströmte den toten Leib des Christus. Und was geschah? Nein, hier geschah nicht eine einfache Wiederbelebung, wie ein Notarzt es tut bei einem Bewusstlosen, indem er ihm Stromschläge verpasst. Das ist hier keine bloße Reanimierung. Es ist auch nicht bloß eine Auferweckung, wie Lazarus es zum Beispiel von Christus erlebt hat. Nein, alle, die bisher auferweckt worden sind, starben wieder. Aber hier geschah etwas Größeres. Bei dieser Auferweckung tat die Kraft Gottes etwas, was bisher alles andere überragt. Diese überragende Kraft, die verwandelte Christus zum Leben in verherrlichter Weise. Er hatte einst einen Leib der Niedrigkeit, der starb, der niedergelegt wurde ins Grab, aber nun wurde er erfüllt mit Gottes Kraft, der Sohn Gottes in Kraft eingesetzt. Er stand auf mit einem Leib der Herrlichkeit. Im Gegensatz zu dem Leib der Niedrigkeit, so beschreibt es Paulus in Philipper Kapitel 3, Vers 21. Paulus beschreibt das etwas ausführlicher in 1. Korinther 15, was dort passiert bei so einer Auferstehung, ab Vers 42. So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit, es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit, es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft, es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. So steht nun geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam, damit ist Christus gemeint, aber zu einem lebendig machenden Geist. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, Adam, irdisch. Der zweite Mensch ist vom Himmel, Christus. Was hier geschieht, ihr Lieben, ist gewaltiger als die erste Schöpfung. Es ist ein größerer Kraftakt Gottes, als am Anfang er die Menschen schuf. Hier ist etwas Größeres. Hier nun wird Christus auferweckt aus den Toten und damit ist er der Erstgeborene aus den Toten. Wie Paulus in Kolosser 1 sagt, er stand auf, um nie wieder zu sterben. Er ist auferstanden in unendlicher, göttlicher und sterblicher Kraft. Das allein ist jetzt schon so gewaltig, was an diesem Tag der Auferstehung geschah, dass wir nie wieder aus dem Staunen rauskommen müssten. Aber das ist noch nicht alles. Dann denken wir noch zu klein. Gottes Kraft hat nämlich den Christus nicht bloß aus dem Grab gehoben. Diese Kraft hat noch viel Größeres getan. Die überragende Größe seiner Kraft hat Christus nun eine überragende Größe verliehen. Durch die Kraft Gottes, durch die Macht seiner Stärke, wurde dieser Christus nicht nur aus dem Grab erhoben, er wurde erhoben in die höchsten Höhen. Über diese Erde, über das Universum, über alle Schöpfung, zu den höchsten Höhen erhoben, in den Himmeln der Himmeln, zu Rechten Gottes der Majestät. Ab Vers 20. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, diese Kraft, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in den Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen. Das ist Kraft, ihr Lieben. Unvergleichliche Kraft. Mehr Kraft, als bei einem Raketenstart nötig wäre, um einen Astronauten zum Mond zu schießen. Dies hier ist nicht damit zu vergleichen. Hier ist etwas Größeres. Hier war jemand, der erniedrigter war als alle anderen. Denn niemand war je so erhöht wie er. Er kam, um sich zu erniedrigen, bis in die tiefsten Tiefen, ins Totenreich. Und dann kam Gottes Kraft, die Macht seiner Stärke, um ihn zu befreien aus den Fängen des Todes. Und er erhob ihn in unerreichbare Höhen. Christus durchdrang all die natürlichen Sphären und auch die geistlichen Ortschaften. Und er durchquerte sie und gelang in die höchsten der Himmelswelt zum Thron und sitzt zu Rechten Gottes, der Aufstieg zum höchsten Punkt. Was hat also Gottes Kraft hier erwirkt mit der Auferstehung? Damit, dass Christus auffuhr, nicht nur aus dem Toten, sondern auffuhr zum höchsten Punkt. Damit hat Gott seine Kraft erwiesen, dass Christus nun Herr ist, erhoben über alle Mächte, alle Kräfte. Christus hat einfach ein für alle Mal alles überwunden. Den Tod, den Satan, sein Heer und alle menschlichen Feinde, Vers 21, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, egal wen du nennen willst, sogar in den zukünftigen Zeitalter, wer auch immer genannt werden mag, hoch, erhaben über alle Kräfte. Hierin hat sich Gottes Kraft offenbart, diesen toten, kraftlosen, leblosen aufzuerwecken und ihn in die höchste Kraft- und Machtposition zu versetzen, die es gibt. Egal wer noch auftritt, egal welche Macht noch auftreten mag in Zukunft, vollkommen irrelevant. Christus ist schon längst erhaben über alles und jeden. Alles liegt ihm schon zu Füßen. Seine Feinde sind schon der Schemel seiner Füße. Vielleicht magst du nicht glauben und magst ein Rebell sein gegen diesen Christus und sagst, dieser ist nicht mein Herr, du irrst dich. Er ist dein Herr. Alles ist ihm unterworfen. Vers 22, und alles hat er seinen Füßen unterworfen. Verstehst du, welche Kraft hier gewirkt hat? Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Die Ketten des Todes wurden zerrissen und Christus erhob sich in Kraft. Und der Satan und die unsichtbare Welt, sie konnten ihn nicht überwältigen. Die Feinde, ja, die Soldaten, sie konnten ihn nicht zurückhalten. Er stand auf in Kraft als Sieger, ein für alle Mal über die Macht des ganzen Feindes. Er hat alles überwunden. Er ist unendlich erhaben über alle Machten, über alle Mächte und Gewalten, jetzt und in alle Ewigkeit. Seine Hoheit und Erhabenheit sind unerreichbar und unanfechtbar. Er ist der hohe und erhabene König, der Könige und der Herr aller Herren, der Sohn Gottes in Kraft eingesetzt. Philipper Kapitel 2, ab Vers 8. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhoben und in den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist die Kraft Gottes, die Auferstehungskraft, die Erhöhungskraft. Er sitzt auf dem höchsten Punkt, und alles liegt ihm zu Füßen. Die Frage ist, ob du das erkannt hast, ob du erleuchtete Augen des Herzens, des Glaubens hast. Das wird sich darin zeigen, ob du dich diesem Herrn unterwirfst und sagst, ja, du bist der Herr. Und ich beuge mich vor deiner Majestät. Ich flehe zu dir, dass du mich rettest. Und ich will dir hinfort dienen und dir gehören. Mit allem, was ich bin und habe. Aber weißt du, Paulus möchte, dass wir hier noch etwas erkennen. Und er fügt das ab Vers 22 hinzu. Er sagt, und alles hat er seinen Füßen unterworfen. Aber wozu schreibt er das jetzt einer Gemeinde? Und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Mit anderen Worten, dieser hohe und erhabene, der, an dem die Kraft Gottes in Fülle wirkt, dieser nun wird wem geschenkt? Der Gemeinde. Er soll uns gehören als unser Führer. Das heißt, dass wir zu ihm gehören und er zu uns, wie der Leib zum Haupt oder ja, wie der Körper zum Kopf. Das heißt, er wird uns geschenkt. Das bedeutet jetzt, dass all diese gewaltige Kraft, die an Christus wirkte, in all seiner Machtstellung und Erhabenheit nun auch an uns wirkt, nun auch uns gehört. Und darum gehen wir wieder zurück zu Vers 18 und schaut mal. Er schenke euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und die hat er an Christus wirksam werden lassen. Verstehst du, was Paulus uns hier sagt? Diese Kraft, die Gott unter Beweis gestellt hat bei der Auferstehung und Erhöhung des Herrn Jesus Christus, diese Kraft, die wirkt jetzt an uns, die wir glauben an Jesus. Sag, hast du dafür erleuchtete Augen deines Herzens? Erkennst du das klarer und deutlicher und inniger? Begreifst du, was das bedeutet, was hier steht? Diese alles überragende Größe seiner Kraft, die Christus auferweckt und ihn erhöht hat, die wirkt jetzt in uns, die wir glauben an der Gemeinde? Häufig sehen wir das nicht, weil wir sehen einfach die Dinge mit den Augen in unserem Kopf. Aber hierzu brauchen wir Augen des Herzens, die erleuchtet wurden. Und vielleicht sagst du, warte mal, also diese Kraft wirkt an mir, ich sehe das nicht. Weil ich fühle mich häufig einfach nur schwach und einfach nur machtlos, einfach nur elend und eher erschöpft und ja, ich mag fast sagen, wie ein Versager. Ja, möge der Herr dir tatsächlich die Augen deines Herzens erleuchten, nicht bloß menschlich zu schauen, sondern mit göttlich erleuchteten Augen diese Wahrheit zu erkennen, dass du erkennst, dass diese Kraft tatsächlich an dir wirkt, nämlich die Auferstehungs- und Erhöhungskraft Gottes, die er an Christus hat wirksam werden lassen. Was magst du sagen? Ja, aber Gott oder hat Gott mich jetzt irgendwie auferweckt aus den Toten wie Christus? Oder hat er mich etwa erhöht in die höchsten Höhen des Himmels zur Rechten Gottes? Ja. Die Antwort ist ja. Und dazu müssen wir dann Kapitel 2 aufschlagen, weil da erklärt Paulus uns ausführlich, dass das an uns in der Kraft Gottes geschehen ist. Und möge Gott uns nicht bloß menschlich sein lassen, sondern dass wir geistlich sind. Dass er uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung, der Erkenntnis seiner selbst schenkt, erleuchtete Augen des Herzens, das zu sehen. Denn in Kapitel 2, ab Vers 1, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß den Fürsten der Macht der Luft des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Gemeint ist der Teufel. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur aus Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Das ist, was wir waren. Tot in unseren Sünden. Absolut regungslos, was das Leben Gottes angeht. Wir waren geistlich gesprochen tot in unseren Sünden. Da war kein geistliches Leben. Da war nichts. Kraftlos, leblos, geistlos, tot. Geknechtet vom Satan und unseren Begierden. Kinder des Zornes, die nichts verdienen als den Zorn Gottes. Das ist, was wir waren. Wir alle. Aber er hat uns auferweckt, die wir tot waren. Paulus schreibt weiter, Vers 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat uns um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehen tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt. Ja, diese Kraft, wenn du ein Christ bist, diese Kraft ist real in deinem Leben. Aber du brauchst den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Du brauchst erleuchtete Augen, um das zu erkennen im Glauben. Denn es ist nicht einfach mit dem menschlichen Auge wahrnehmbar. Die Auswirkungen können wir vielleicht sehen. Aber das hier ist ein Werk, das in unserem tiefsten Inneren und unserem Herzen geschieht. Das elende Sünder, die wir sind, unter der Macht des Satans, des Todes gebunden, dass er uns herausreißt aus dieser Macht, uns auferweckt. Ihr Lieben, dazu ist die Auferstehungskraft Gottes nötig. Nichts anderes kann uns retten als die allmächtige, alles überragende Größe seiner Kraft, gemäß der Wirksamkeit, der Macht seiner Stärke. Anders funktioniert es nicht. Gott muss dieses Auferstehungswunder wirken an an dem Herzen eines Menschen. Sonst regt sich da gar nichts in Bezug auf Gott. Und dann sitzt du auch hier und hörst all das und es geht einfach spurlos an dir vorbei. Wenn Gott nicht eine Tat seiner Allmacht tut in dir. Denn kein Mensch kann einen Toten auferwecken. Keiner. Und so kann auch kein Mensch einen geistlich Toten auferwecken. Das ist allein das Werk des Herrn. Das Werk seiner Allmacht. Verstehst du, welche Kraft dort wirkt in deinem Herzen? Begreifst du das? Siehst du es mit den Augen deines Herzens? Und ja, nicht nur das. Er hat uns nicht nur auferweckt aus den geistlich Toten, sondern Vers 6, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweist in Christus Jesus. Es ist unfassbar, was hier steht. Es ist überragend herrlich. Erkennst du diese Kraft? Wenn Jesus lebt, dann leben wir mit ihm. Und wenn er aufgefahren ist zum Himmel und regiert zu Rechten Gottes, dann gehören wir zu ihm. Schon jetzt in Wahrheit. Denn unser Haupt ist schon in der Höhe und wir als sein Leib gehören natürlich zu ihm. So wie der Kopf zum Körper gehört. Er ist auferstanden, wir stehen mit auf. Er ist erhöht worden, wir auch. Wir sind mit auferweckt, mit erhöht, mitsitzend. Was für eine gewaltige Kraft, solch kraftlose, leblose, gottlose Sünder, wie wir es waren, zu erheben in die höchsten Höhen mit Christus, unseren Herrn. Kein Wunder, dass Paulus dann noch hinzufügt in Epheser Kapitel 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, nicht aus euch selbst. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt, sondern alle Ehre dem Herrn gehört für dieses Werk. Was hat der Herr an Kraft an uns getan? Erkenne das mehr und mehr. Nun, vielleicht sagst du, ich fühle das aber gar nicht so. Ich fühle mich häufig schwach und ich erlebe nicht so sie diese Kraft. Wenn Paulus das sagt, dass diese alles überragende Kraft an einem Christen wirkt, dann müsste ich das doch irgendwie merken, dann müsste ich das doch irgendwie spüren. Schau doch, was Paulus hier sagt, wenn wir zurückgehen zu Kapitel 1, Vers 18. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr fühlt. Was steht da? Damit ihr wisst. Damit ihr wisst. Ja, wisst, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Das ist etwas, was wir erkennen und was wir glauben. Ich bin schwach und elend und in mir selbst zu nichts in der Lage. Aber Gott hat mir die Augen dafür geöffnet, dass seine Kraft an mir wirkt. Ich meine, dass seine Kraft an mir wirkt. Und es ist eine unaussprechlich herrliche und gewaltige Kraft. Es ist die Auferstehungs- und Erhöhungskraft. Das vermag er mit mir zu tun in Christus Jesus, meinem Herrn, zu dem ich gehöre. Darum schaue nicht einfach auf deine Schwäche und darauf, wie du dich fühlst, sondern wisse, im Glauben vertraue darauf, mit erleuchteten Augen deines Herzens es zu sehen. Er hat es an mir getan. Ich glaube sein Wort. Er hat mich auferweckt aus den Toten mit seiner Allmacht. Und jetzt in Christus bin ich schon erhöht in die höchsten Höhen, denn ich gehöre zu ihm. Und damit habe ich Sieg. Sieg über den Tod, Sieg über die Sünde, über den Satan und über die Verdammnis. Ich glaube daran. Und ja, jetzt sehen wir noch unseren Leib, unseren sterblichen, niedrigen Leib und denken, ich elender Mensch. Aber Paulus beschreibt es im Römerbrief in Kapitel 8, dass er uns erlösen wird. Oder wunderbar dieser Vers in Philipper Kapitel 3, Vers 21. Was wird er tun? Philipper Kapitel 3, Vers 21. Und hier geht es wieder um seine wirksame Kraft. Ein Trost für alle, die leiden, auch unter ihrer Schwachheit und Niedrigkeit und auch Versagen, die man findet im eigenen Leben. Mal Philipper Kapitel 3, Vers 21. Er wird unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten und seinem Leib der Herrlichkeit, diesen Auferstehungsleib, gleichförmig machen. Wie soll er mich, elenden Sünder, der ich noch so oft in Sünde falle und an mir selbst verzweifle, wie will er diesen Leib der Niedrigkeit denn bitte umgestalten in seinem Leib der Herrlichkeit? Was sagt Paulus? Das wird er tun nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Also, und da ist noch so manches, was sich regt gegen den Herrn und seine Herrschaft in mir. Aber er hat solch eine wirksame Kraft, dass er sich alles unterwerfen wird in uns, dass sich in alle Ewigkeit nichts mehr gegen ihn regt, sondern wir diesen Leib der Herrlichkeit gleichförmig gemacht sind. Verstehst du? Hast du Augen deines Herzens, die erleuchtet sind, um das zu erkennen? Wenn du leidest unter deiner Schwachheit, wenn du keine Kraft spürst, nicht mit menschlichen Augen zu schauen, sondern mit erleuchteten geistlichen Augen, das zu wissen, das zu glauben, darauf zu vertrauen, dass es seine Kraft ist und nicht deine. Und wenn die ganze Welt von einer Panik ergriffen ist und jetzt in ständiger Todesangst lebt, Christus hat den Tod zunichte gemacht. Er hat das Leben in Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Und mögen auch alle toben gegen Christus und alle Nationen sich letztendlich erheben gegen Christus und gegen die Gemeinde toben und streiten. Der Sieg ist schon längst, der ist schon längst beschlossen. Da ist gar keine Frage noch, wie es irgendwie ausgehen wird. Er ist schon erhaben, erhoben an dem höchsten Platz. Der Sieg ist unser. Wir gehören zu dem auferstandenen und hocherhabenen Christus. Darum lasst uns nicht schauen auf unsere Schwäche. Lasst uns nicht schauen auf den Tod und auf die Dinge dieser Welt, sondern lasst uns schauen auf die alles überragende Größe seiner Kraft im Glauben. Auf die Stärke seiner Macht. Und so möge es tatsächlich sein, dass es Gott doch gefallen möge, um Christi willen, euch allen, die hier sind, seinen Geist der Weisheit und der Offenbarung zu schenken, zur Erkenntnis seiner selbst. Möge er uns alle erfüllen mit diesem Geist und möge er unser aller Augen unseres Herzens erleuchten, dies zu wissen, dies von Herzen zu wissen. Gepriesen sei Christus, der Auferstandene, der hohe und erhabene Herr über alles. Ihm sei die Ehre jetzt und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.